rund um Nürnberg präsentiert den Run-Podcast mit Alban Imeri.
So, wir melden uns zurück mit einer neuen Episode des Run-Podcasts, um genau zu sein, Folge Nummer 27. Ich freue mich sehr, hier heute in unserem Office Daniel Kraus, CIO und einer von drei Gründern von Flixbus hier begrüßen zu dürfen. Denn auch Flixbus bzw. Flix Mobility, wie die Dachmarke ja heißt, hat auch zumindest zu einem Teil seine Ursprünge hier in Mittelfranken. Deswegen schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Daniel, servus.
Ja, grüß dich, Alban. Schön, dass ich da sein darf. Sorry für die kurze Verspätung. Ist tatsächlich so, dass ich mich jetzt hier von meinem Heimatdorf nach Fürth schlängeln musste. Ja. Und eigentlich ist der fränkische Ursprung noch größer. Du hast recht, was das Statement Richtung Mittelfranken angeht, aber auch Jochen, unser Dritter im Bunde, kommt aus Unterfranken und
okay. Nobody's perfect. Cool. Ja, in wenigen Jahren von der Idee zu einem der internationalen Marktführer für Fernbusreisen. Lass uns direkt gleich mal ganz vorne einsteigen. Du hast es gerade angesprochen, dein Freund und Mitgründer André Schwemmlein und du, ihr habt zusammen an der FAU in Nürnberg hier studiert. Und wie kam da jetzt die Idee zustande, beziehungsweise wann habt ihr denn erkannt, dass es profitabel sein kann, ein Startup im Bereich Fernbusreisen zu starten?
Tatsächlich haben wir witzigerweise nacheinander studiert an der FAU. Unser Ursprung ist noch viel älter. Wir waren zusammen im Gymnasium und haben zusammen Volleyball gespielt. Also es war quasi der Nukleus unserer Freundschaft und unternehmerischen Partnerschaft. Das hat damals noch nicht direkt zu Flix geführt, sondern wir hatten noch ein Unternehmen vorher, die KSIT Consulting. Okay. Ja, das ist ganz, ganz kreativ. Da haben wir hier letztlich so Unternehmen, die auch hier im Komplex in Fürth angesiedelt sind, geholfen mit IT-Dienstleistungen, Website-Entwicklung und Infrastruktur, alles Mögliche. Haben wir dann verkauft über die Zeit, weil wir beide ins Ausland gegangen sind. Und erst nach der Rückkehr, nachdem ich dann bei Microsoft in München angeheuert habe, wo zu der Zeit auch Jochen und André bei der Boston Consulting Group gearbeitet haben, haben wir uns fast schon konspirativ getroffen in der Newsbar hinter dem BCG-Office. Ich glaube immer Donnerstagabend, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und haben am Anfang viel gejammert. Goldenes Hamsterrad, ja, bei Microsoft ist schon geil, aber du machst halt was Redmond bei Seattle ansagt, das ist das Headquarter, und bei BCG ist es häufig so, dass der Kunde die Ansagen macht, ja, wer bedellt, bedahlt, heißt es ja landläufig. Und das war super cool, sind auch beides geile Unternehmen. Bei Microsoft kann ich es natürlich aus eigener Erfahrung sagen, aber irgendwie waren wir Getriebene und wollten einfach was starten, was anfangen, haben da ganz viel diskutiert, tausende Sachen, also sprichwörtlich natürlich ausbaldowert, und eines Tages gab es dann den berüchtigten Spiegelartikel, der die EU-Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes, PBFG, sozusagen zum Sprache gebracht hat und darüber berichtet hat, dass die damalige schwarz-gelbe Regierung das im Koalitionsvertrag verankert hat, und das war so ein bisschen der Startschuss, wie wir auf den Bus gekommen sind.
Okay. Ja, das wäre nämlich direkt die nächste Frage gewesen, weil zwei Berater und du so als so ein bisschen mehr in der IT angesiedelt, so wie kommen jetzt da drei Freunde dazu, jetzt irgendwie in dem Bereich was zu machen? Ne?
Wir hatten mit Mobility, ja, ich bin schon ganz verdenglischt, mit Mobilität per se so nichts zu tun. Ne? Jochen hat hier und da mal eine Skireise organisiert. André proklamiert, dass Bus wohl sein erstes Wort gewesen ist. Ja, okay. Ich bin nicht sicher, aber seine Mama bestätigt's. Und das war schon eigentlich alles. Ne? Und der Grund war tatsächlich, dass wir bei allen Ideen, die wir so diskutiert haben, immer auch versucht haben, darauf zu achten, wie groß der Markt ist. Das war damals eher impliziter, als ich das heute jedem Gründer empfehle. Aber es war für uns schon irgendwie so gute unternehmerische oder betriebswirtschaftliche Praxis zu überlegen, was für ein Produkt und was für eine Dienstleistung kann es werden und wer könnte die eben kaufen, abnehmen, konsumieren. Das Teamthema war für uns eigentlich gegessen, nachdem wir gemerkt haben, da ist quasi der Funke übergesprungen. Und unbestritten ist und bleibt Mobilität trotz aller Entwicklungen über die letzten Jahre und auch vor allem diesem Jahr ein Megatrend. Und gerade in Deutschland war es eben so, dass es durch Individualverkehr und durch den Zugverkehr wenig Alternativen gab. Ja, Fliegen möchte ich außen vor lassen, weil das macht in wenigsten Fällen in Deutschland Sinn. Und es war auch hinreichend kompliziert damals noch und vor allem nicht günstig. Und wir kannten das aus den USA, ich persönlich aus Irland, dass es da eben Busalternativen gab. Und dann war das für uns, das ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Und dann haben wir gesagt, geil, das machen wir, der Markt ist da. Und ehrlicherweise war zu Beginn auch gerade meine Reaktion, okay, und für was braucht ihr mich dann? Aber da hat André schnell deutlich gemacht, dass die Verbindung von klassischem althergebrachten Bus, ne, also wir kennen alle Schulbusse, wir kannten von unseren Großeltern Kaffeefahrten, mit dem, was modern ist, eine App, einfaches Buchen, aber auch das Nutzen von Daten zu verstehen, von wo nach wo wollen Menschen überhaupt unterwegs sein, das braucht halt vielleicht auch ein Techie. Ja. Und vielleicht fand er mich einfach nur nett und dann waren wir plötzlich zu dritt. Und so ging das los. Ja. Also das war tatsächlich implizit damals, aber schon getrieben durch diese Chance des Marktes und Mobilität ist einfach unfassbar riesig.
Mhm. Wie waren jetzt die Anfänge? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, ihr habt ja eure Jobs alle gekündigt und dann ist da ja auch eine finanzielle Komponente mit dabei. Gewisses Investment an der Seite. Gab es da mal einen Moment, wo du gesagt hast, hey, pass auf, vielleicht ist es ja doch nicht das Richtige hier. Was machen wir hier und was, wenn es nicht klappt?
Ja, natürlich gab's den. Ich würde sogar sagen, der war kontinuierlich da und zwar weit über unseren Start hinaus. Also ich würde sagen, sogar bis ins Jahr 2016. Aber das ist okay, weil das gibt den Anreiz, immer das Allerbeste zu geben. Sobald du dich in Sicherheit wiegst, nimmt die Anspannung ab. Das ist so wie im Sport, würde ich sagen. Und das ist okay. Was nicht okay ist, ist Angst zu haben. Und ich hatte nie Angst, dass die Investition oder die Entscheidung, den Job gekündigt zu haben, irgendwie weitreichende Folgen hat. Du hattest gesagt, wir haben zusammen an der FAU studiert, Jochen in Stuttgart, und wir hatten einen guten Job. Das heißt, Ausbildung und Lebenslauf waren schon so, dass ich jederzeit wieder, wenn nicht bei Microsoft, irgendwo anders einen passablen Job bekommen hätte. Das heißt, das Risiko war das, was wir am Anfang selbst reingelegt haben und den Gründungskredit, für den wir gebürgt haben und solche Geschichten, aber alles überschaubar. Ne? Andere Menschen in dem Alter, Ende 20, haben sich eine Wohnung gekauft und ich habe halt alles auf unser Unternehmen gesetzt. Und wenn das nicht geklappt hätte, dann wäre das verdaubar gewesen. Das heißt, für mich war das eine bewusste Entscheidung und kein Risiko, das ich mit mir rumgetragen habe, vor dem ich Angst hatte oder irgendwas, was ich je bereut hätte. Aber wie gesagt, es war schon so, dass ich bis ins Jahr 2016 auch immer wieder überlegt habe, ist das schon felsenfest sicher? Erst okay, wie etabliert sind wir? Und jetzt kann ich das mit Fug und Recht behaupten, dass wir gekommen sind und zu bleiben. Aber es gibt natürlich noch Einzelschritte, einzelne Komponenten unserer Strategie, wo wir uns auch noch beweisen müssen. Das Thema Zug wäre eins, wo wir ganz viel gerade dran rumdenken und dran arbeiten. Und von daher so ein bisschen diese Curiosity, ja, also neugierig zu sein und auch so latent etwas verunsichert zu sein, das ist schon gar nicht schlecht. Dann hast du immer ein bisschen so Kribbeln im Bauch und dann gibst du halt Vollgas. Ja, so muss es sein. Also das ist im Unternehmen für mich nicht so viel anders als im Sport.
Du hast es gerade gesagt, du hast keine Angst gehabt, auch keine Angst vor Großen. War ja in eurem Fall dann die Deutsche Bahn, die da vorher das Monopol hatte. Du hast auch gerade diese Gesetzesänderung angesprochen. War das dann so der Startschuss, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt wird es richtig erfolgreich? Oder jetzt kann richtig was gehen?
Also die Gesetzesänderung war der Trigger, ne, der uns überhaupt da auf die richtige Spur, auf den richtigen Bus im wahrsten Sinne des Wortes gebracht hat. Das mit der Deutschen Bahn war rückblickend richtig zu dem Zeitpunkt, aber nicht 100%. Denn tatsächlich haben die kurzzeitig ja mal gezuckt und haben gesagt, sie machen doch was selbst.
Okay.
Ja. Heute kam übrigens die Kommunikation, dass der komplette IC-Bus auch eingestellt wird. Das heißt, jetzt we're the survivor,
yeah.
was das Thema Bus angeht. Damals war es so, dass die gezuckt hatten und wir trotzdem dann zumindest 1, 2, 3 Monate Halbgas gefahren sind, etwas verunsichert waren. Weil das schon, wenn du da neu in den Markt kommst, das ist schon einfach riesig.
Ja, klar.
Jetzt im Nachgang hat sich sehr deutlich gezeigt, egal ob es die Bahn ist oder ob es die Post war oder ob es andere Wettbewerber waren, aber gerade die Corporates, es ist nicht nur ausschlaggebend, wie groß du bist, sondern vor allem, wie schnell du bist, wie entscheidungswillig und fähig du bist und wie elementar das für dich ist. Und für uns, das war unser Baby, das ist unser Leben. Und bei so einem Corporate ist es halt vielleicht irgendein Vorstandsprojekt oder so. Das hat eine andere Wertigkeit. Und deswegen haben wir Vollgas gegeben und deswegen war sozusagen das Letzte, was die Ketten gesprengt hat, als dieses Gesetz dann im Bundesanzeiger war und wir dann im Februar 2013 die ersten Busse losschicken konnten.
Vor allem diese Flexibilität und dieses schnelle Reagieren ist ja etwas, wo du auch selber sagst, ne, das ist das, was euch dann erfolgreich gemacht hat. Und wieso ist das jetzt so wichtig, beziehungsweise wieso ist das so wichtig für Unternehmen, auch so eine Nähe zum Kunden zu haben, auch via digitale Komponente, via App jetzt zum Beispiel?
Also die digitalen Komponenten sind alles Werkzeuge, ne? Und ich glaube, man muss immer gucken, dass man, das ist auch das, was Innovation treibt, immer am Zahn der Zeit bleibt. Und dann ist es natürlich heutzutage elementar, sowas wie eine App zu haben. Aber das, was zugrunde liegt, ist genau der Gedanke, den du hervorgebracht hast, nah am Kunden zu sein. Warum? Unternehmen sind kein Selbstzweck. Unternehmen bringen einen Service oder ein Produkt an den Mann oder die Frau und wenn sie das gut machen, dann wachsen sie, dann können sie sich über Jahre am Markt etablieren. Aber der einzige Sinn und Zweck von einem Unternehmen ist irgendwas zu liefern, zu produzieren, was wir alle gemeinsam als Gesellschaft, als Markt, als Kunden, was wir wollen, kontinuierlich. Und um sicherzustellen, dass wir das wollen und dass wir vielleicht sogar in einem Positiven danach süchtig werden, ne? Wenn du dir die großen Marken anguckst, ja, jetzt kam wieder ein neues iPhone raus, muss ich verstehen, wie verändern sich Bedürfnisse, wie ticken meine Kunden. Und um das zu tun, muss ich so nah wie möglich dran sein, ja, so ein bisschen wie Manndeckung. Und da helfen dann diese Werkzeuge nicht nur, um den Zahn der Zeit zu treffen, sondern diese Werkzeuge helfen häufig auch, um wirklich viel näher dran zu sein, als es früher überhaupt möglich war in den 70er Jahren, ne? Wenn dann, weiß ich nicht, Fragebögen als Postwurfsendungen uns erreicht haben. Wobei uns stimmt gar nicht, weil weder du und ich waren da schon zugegen. Aber das ist so der Punkt, ne? Also das ist für uns eine Kern-DNA, weil es uns ein persönliches Anliegen ist, weil wir eben noch unsicher sind, ob wir immer das Richtige treffen und weil wir eben auch noch weitgehend neugierig sind, was denn das Richtige ist. Und weil wir fest daran glauben, dass der eigentliche Zweck eines Unternehmens ist, der Gesellschaft und den Kunden zu dienen. Und wenn das besonders gut passiert, dann wächst es, das Unternehmen, und ist erfolgreich. Mhm.
Ja, generell ist die Idee von Flixbus ja so gewesen und hat den ganzen Markt ja auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Eine ganz neue Alternative, die es vorher nicht gegeben hat, weil bis dahin gab es halt die Deutsche Bahn und sonst nichts. Ist das jetzt dieses disruptive Versuchen, die Branche neu zu erfinden, neue Alternativen zu schaffen? Ist das jetzt etwas, was noch viel mehr passieren muss oder so der Erfolgsgarant?
Ja und nein. Du hattest das Wort disruptiv verwendet. Das ist wichtig, dass man es herausstellt. Wenn jemand disruptiv ist, dann zerstört er Dinge, die bisher da waren. Spotify war disruptiv gegenüber der CD und der Plattenindustrie. Die CD-Industrie war aber eher innovativ gegenüber der Plattenindustrie, ne? Weil du ja immer noch Medien hast.
Ja, klar. Ja.
Und genauso, glaube ich, sind wir wirklich ein Innovator gewesen und haben einen Geschäftsprozess innoviert. Wir haben das Produkt Bus innoviert und darauf sind wir stolz, aber wir haben versucht, nichts zu zerstören. Im Gegenteil, wir haben versucht, die etablierte Branche, nicht nur in Deutschland, sondern auch über alle Länder hinweg, in denen wir tätig sind, ins 21. Jahrhundert zu führen und mit Hilfe von Digitalisierung besser zu machen. Und ich glaube, das ist wichtig und muss auch weiterhin so bleiben. Also es wäre vermessen zu sagen, wir sind fertig. Und das gilt nicht nur für uns als Unternehmen oder für uns als Branche, sondern es gilt für alle von uns. Gerade in Deutschland sind wir gut beraten, wenn wir weiter auf Innovation und auf Bildung setzen und wenn wir nicht da irgendwie so in so eine Art spätrömische Dekadenz verfallen, satt sind. Und das ist auch gerade als Unternehmer mein persönliches Credo. Von daher, wir sind sicherlich noch nicht fertig und da geht noch viel mehr, nicht nur in unserer Branche, sondern generell.
So, ein kurzer Hinweis an dieser Stelle an alle Sportler und Adrenalin-Junkies. Unsere Partner vom Airtime Trampolin Park in Nürnberg präsentieren euch den neuen Airtrail. Das ist ein Indoor-Hochseil-Parcours mit Zipline und verschiedenen Routen in bis zu 18 Metern Höhe. Gute Nachricht, das Ganze ist nicht nur in dieser Form einzigartig und absolut Corona-sicher. Es ist beim Kauf des 90-Minuten-Tickets auch kostenlos mit dabei. Also meine Empfehlung an dieser Stelle, runter von der Couch und ab auf Europas längste Indoor-Zipline. Diejenigen unter euch, die nicht ganz so hoch hinaus möchten, die können aber natürlich auch einfach so durch den Airpark hüpfen und viele weitere Attraktionen ausprobieren. Vor allem jetzt im Winter super effektiv, um sich fit zu halten und natürlich auch eine schöne Alternative zum Laufband im Fitnessstudio. Natürlich haben wir auch ein cooles Angebot für euch am Start. Mit dem Aktionscode RUN kriegt ihr montags bis donnerstags zu eurer Buchung 30 Minuten Airtime geschenkt und somit ist der Airtrail dann auch automatisch inklusive. Wenn ihr mehr Infos dazu haben oder direkt euer Ticket kaufen möchtet, dann schaut jetzt unter www.airtimetrampolin.de oder direkt vor Ort vorbei. Ihr seid ja auch sehr stark gewachsen, in 5 Jahren von 5 auf über 1000 Mitarbeiter gestiegen. Gab es da mal einen Moment, wo du dir gedacht hast, ich muss mal kurz innehalten, was passiert hier eigentlich gerade?
Witzigerweise sehr selten, also fast nein, würde ich sagen. Es gab eine Situation, da war ich auf einer Konferenz in San Francisco und danach habe ich mit meiner Frau Urlaub gemacht und wir sind mit einem Auto den Highway 1 da an der Küste nach LA runtergefahren und wenn dir dann da ein Flixbus über den Weg fährt, dann denkst du ja schon, krass, das ist surreal.
Ja, glaube ich. Ja.
Alles andere ist wie im Flow. Du versuchst ja, das aufrecht zu erhalten. Du versuchst ja gerade dieses Organisationswachstum gut zu managen, dass es nicht in Wuchern ausartet, sondern dass es immer kontrolliertes Wachstum ist. Und dann bist du die ganze Zeit am Machen und Tun. Du bist die ganze Zeit im Kontakt mit den Kollegen und mit den Mitarbeitern, das so zu gestalten, dass es einfach erfolgreich bleiben kann und dass es gleichzeitig auch ein geiler Platz zu arbeiten ist und so. Und deswegen bist du da quasi wie im Tunnel im Flow und wir halten da wenig inne. Ne? Wir feiern schon mal, wenn ein neues Land ist und wir haben auch schon mal gefeiert, wenn eine neue Finanzierungsrunde ist, aber meistens sind wir ja so die High-Five-Typen.
Okay.
Und dann feiern wir normalerweise, wenn es die Umstände zulassen, mit unseren Kollegen einmal im Jahr, dass wir da sind, dass wir erfolgreich sind, vor allem aber auch, dass wir immer mehr Menschen in die Mobilität gebracht haben und vor allem vielen davon das ermöglicht haben, die vorher einfach gar nicht die Möglichkeit hatten, von A nach B zu kommen.
Okay. Das Flixbus Headquarter ist ja in München. Da würde mich mal interessieren, so welche Standortvorteile siehst du? Das sieht man ja immer, dass die Digitalen oftmals nach München oder nach Berlin gehen oder so. Welche Standortvorteile siehst du da jetzt für euer Business jetzt in auch gegenüber Nürnberg jetzt zum Beispiel?
Größe ist insofern wichtig, als dass wie im Verkehr auch da eine gewisse, also es entsteht eine Gravitation. Und dann wird es so ein selbstbestimmter Effekt. Du hast einfach sehr viele Talente, du hast sehr viele Menschen, du hast sehr viele Unternehmen in München. Das ist aber nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen. Zu dem Zeitpunkt, als wir gegründet haben, gab es in München neben Berlin fast als einziges sinnvolle Unternehmensgründung und Startup-Unterstützungen. Da gab es das Netzwerk Nordbayern hier, aber es gab noch keinen Zollhof und Ähnliches. Das war noch sehr stiefmütterlich. Und von daher hat es uns nach München gezogen, zumal Jochen und André zu dem Zeitpunkt auch schon sesshaft in München waren. Über die Zeit hat aber diese Differenzierung abgenommen. Das heißt, sehe ich heutzutage gravierende Vorteile, warum jemand, wenn er eine Idee hat und sich hier wohlfühlt, nicht in Nürnberg oder in der Metropolregion bleiben sollte, sondern nach Berlin oder nach München ziehen sollte? Nein. Ich glaube, gerade jetzt auch durch die fortschreitende Digitalisierung, und da war vielleicht sogar, wenn überhaupt dieser Corona-Quatsch irgendwie was winzig Gutes hat, dann vielleicht die Art, als Katalysator der Digitalisierung zu wirken. Und deswegen, glaube ich, schmilzen auch solche vermeintlichen Standortvorteile für Jungunternehmer von Berlin und München. Damals war das aber noch so. Und wir haben ja auch in einem Entrepreneurship Center von der Uni München angefangen. Und wie gesagt, sowas gab es nicht. Da war Berlin sogar noch mal weiter zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt, letzte Woche war erst die Eröffnung vom neuen Zollhof. Jetzt, glaube ich, gäbe es ganz wenige Gründe. Natürlich, wenn du ein ganz spezielles Produkt hast, wenn du eine ganz spezielle, spitze Ausrichtung deines Unternehmens hast, dann kann das schon sein. Ja, und dann kann das auch sein, dass vielleicht irgendwo im Schwarzwald der richtige Standort ist zu gründen.
Ja, klar.
Aber wenn das ein eher digital affines Unternehmen ist, dann glaube ich, hat sich das jetzt über die letzten 10 Jahre, seitdem wir angefangen haben, noch weiter irgendwie zusammengeschoben. Und dann ist Nürnberg mindestens genauso gut. Und es ist in Franken.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, ganz, ganz interessant ist auch, dass ihr ja neben der ganzen Veränderung, die ihr mitgemacht habt und wie ihr gewachsen seid und sowas, auch euer Logo mal angepasst habt. Und zwar der Umstieg von Blau auf Grün. War das jetzt nur der Fusion mit Mein Fernbus damals geschuldet oder ist sowas dann auch ein Instrument zum Markenauftritt, um dann zu sagen, okay, Grün, Nachhaltigkeit und so weiter.
Ich dachte, du spielst auf Gobus versus Flixbus an, weil es gibt tatsächlich noch mehr Logos und das allererste noch unter dem Namen Gobus, das ist meiner Feder entsprungen und das verwendet Jochen bei All Hands.
Okay.
Also wenn wir mit der ganzen Mannschaft sprechen, auch regelmäßig oder bei Weihnachtsfeiern, um zumindest mal die Stimmung mal zu heizen und für Gelächter zu sorgen,
okay,
weil ich nicht der geborene Designer bin. Das war noch rot zu dem Zeitpunkt und dann kam eben Blau und dann kam Flixbus und Grün und tatsächlich war mein Fernbus grün Und mit Recht, weil es gibt einen sehr guten, großen und sehr guten ökologischen Aspekt und wir stehen eben für nachhaltiges Reisen. Und Globus war damals blau, weil das grüne Stück weit eigentlich schon auch besetzt war und weil uns blau auch gefallen hat. Ne? Das ist würde ich auch als eine sehr, sehr gute Farbe empfinden, aber der Grund ist dann nicht, dass wir gesagt haben, nee, das machen wir jetzt grün und das ist nur wegen der Ökologie, sondern okay, ja. Der Punkt war, dass wir gesagt haben, wir nehmen das Beste aus beiden Welten und Flixbus war einfach oder ist leichter internationalisierbar, weil es keinen deutschen Wortanteil hat und mein Fernbus war eben grün und deswegen haben wir es so gemacht und das war die absolut richtige Entscheidung, unter anderem auch genau deswegen, weil grün noch viel stärker als das ehemalige Blau das verkörpert, für was wir stehen. Für nämlich Green and Smart Mobility for everyone to experience the world. Und wenn wir von grüner und smarter Mobilität sprechen, dann sprechen wir halt tatsächlich von der Nachhaltigkeit und auch eben von einer optimalen Preis-Leistung. Ja? Das heißt halt, ich muss rausfinden, von wo nach wo die Menschen fahren und muss gucken, dass das so günstig wie möglich funktioniert und dann eben auch so einfach wie möglich und so convenient und sicher vor allem. Ja, das sind so Sachen wie die App, hatten wir schon angesprochen, Entertainment im Bus, und die Tatsache, dass ich überall, ob das beim Fahrer ist, in einem Reisebüro, online oder über die App im Ticket buchen kann und das zusammen, das trifft sehr genau, wer wir sind und da ist grün sozusagen das i-Tüpfelchen gewesen und entstanden ist es aber, wie du sagst, aus der Fusion.
Okay. Was glaubst du jetzt, wie, weil du das Thema Nachhaltigkeit, weil wir es jetzt gerade haben, was glaubst du, wie das jetzt in den nächsten Jahren auch jetzt die ganze Branche verändern wird, weil einerseits, es steht ja so ein bisschen im Gegensatz zu dieser Flexibilität, die man haben will, weil viele ja sagen, ich fahre keinen Bus, keinen Zug, weil ich will fahren, wann ich will. Ich will flexibel sein und deswegen habe ich mein eigenes Auto. Andererseits kommt so das Thema Nachhaltigkeit jetzt gerade immer mehr. Deswegen ist so Carsharing, Bus, Zug und so weiter. So, was glaubst du, wie wird sich das Ganze verändern?
Das hat sich ja schon verändert. Und einer der Gründe, warum wir so erfolgreich sind, ist, weil wir ökologisch sind. Was den pro Kopf CO2-Fußabdruck angeht, gibt es keine ökologische und keine grünere Möglichkeit zu reisen als dem Bus. Und das, obwohl wir jetzt halt die allerneuesten Dieselmotoren, aber immer noch Dieselmotoren einsetzen. Ja, wir testen die Brennstoffzelle und wir haben als erster weltweit irgendwie E-Busse getestet und haben auch Dinge getestet wie Solarpanels auf den Dächern. Aber wir sind dann noch mitten im Prozess und trotzdem ist es schon wahnsinnig grün. Und das hat auch dazu geführt, dass wir so erfolgreich sind. Und das wird weitergehen. Du siehst einfach, dass Menschen darauf achten, dass regenerativer Strom benutzt wird, wie unsere Züge, die 100% mit Greenpeace-Strom laufen, der einfach regenerativ ist. Und das wird auch so weit kommen, dass Menschen dann gucken, mit was für Antriebsarten sie denn unterwegs sind. Und ich glaube, da hilft uns auch wieder die Digitalisierung, dass du vielleicht diese Flexibilität auf der einen Seite und den grünen Aspekt auf der anderen Seite miteinander verbinden kannst. Mhm. Das Fragezeichen, das da noch bleibt, gerade in der Mobilität, wird die Regulatorik sein, weil häufig ist es schon so, dass es halt reguliert ist in den verschiedenen Ländern und ich nicht einfach das so zusammenbauen kann, wie es vielleicht optimal ist, auf der einen Seite Preis-Leistung und Nachfrage geschuldet und auf der anderen Seite eben ökologisch, sondern da gibt's halt irgendwie, da musst du halt nach einem Fahrplan fahren. Ne? Also wir müssen das halt entsprechend vorher anmelden. Dennoch sieht man da auch Bewegung und wir sind da immer im Dialog auch mit den entsprechenden Regierungen. Und deswegen glaube ich, dass gerade getrieben durch diese neue Idee von, wir wollen unseren Planeten schützen, wir wollen, dass auch andere Generationen noch was davon haben, dass der dazu führt, dass Menschen sich eher für einen Zug und für einen Bus entscheiden, als für ein eigenes Auto. Und trotzdem ist es aber so, dass der Trend der Mobilität noch steigt. Und deswegen, glaube ich, sind wir schon auf der Profiteursseite, mhm, was die Zukunft der Mobilität angeht.
Ja, ja. Wenn du jetzt mal ein Fazit ziehst über diese ganze verrückte Zeit du hast das vorhin angesprochen, dann siehst du irgendwie in Amerika so ein Flixbus fahren, so nimm uns da mal mit, so was denkst du denn? Hättest du dir das jemals vorstellen können, dass das Ganze dann...
Na, ehrlicherweise, nee. Also die Größe, wir sind jetzt ja... faktisch präsent von Ostanatolien bis zu Los Angeles, wie ich es gesagt hatte, und haben, ich glaube, jetzt über die letztes Jahr allein über 60 Millionen Menschen befördern dürfen und das sind alles Dimensionen, als wir losgelegt haben in einem 9 bis 10 Quadratmeter Büro zu dritt, bevor wir dann die 2 Praktikanten mit dazu genommen haben. Und das ist jetzt nicht so lang her, ne? Das ist noch nicht mal ganz 10 Jahre her. Das, also irgendwann, falls man irgendwann mal fertig ist, dann nehme ich mir die Zeit, und das haben wir auch zu dritt gesagt, vielleicht schreiben wir es mal auf und machen ein Buch, aber bisher ist es also schon ein Stück weit surreal, dass dich Leute erkennen, dass Menschen sich an uns wenden und sagen, hey, wir haben uns hier kennengelernt, wir würden gerne im Bus heiraten, oder wir hatten jetzt schon, glaube ich, zwei Flix-Kiddies, ja, die das Licht der Welt erblicken durften. Das ist schon surreal. Und das Gute ist, dass das gibt einem auch Energie, gerade dieser positive Aspekt, weil du natürlich auch noch ganz viele Herausforderungen hast, ne? Also kundenservice-seitig sind wir sicher noch nicht da, wo ich gern sein würde. Und da gibt's noch 1-2 Unzulänglichkeiten. Aber unterm Strich, wenn ich zurückschreiten würde, einen Schritt, dann ist das surreal. Und aber auch, weißt du, ich habe versucht, als es noch einfacher Möglichkeit möglich war als dieses Jahr, die Büros von uns regelmäßig zu besuchen, weil das ist, was mich auch antreibt und mega stolz macht, ist unsere Mannschaft, die bei unendlichem Wachstum immer ranklotzt, die immer versucht, den Kunden zufriedenzustellen, die meistens gut drauf ist und die auch mal die ein oder andere Krise und den anderen sind Tiefpunkt zusammen mit uns gemeistert hat. Und das macht mich noch stolzer als vieles andere.
Okay. Ja, ihr habt jetzt in eurer letzten Finanzierungsrunde, du hast es gerade gesagt, Wahnsinnssumme, knapp 500 Millionen Euro, aber...
Sagt die Presse. Ich hab's schon wieder vergessen, ist schon so lange.
Okay. Aber mittlerweile seid ihr drei ja auch teilweise auf der anderen Seite vorzufinden, ne? Also als Investoren in dem Fall, und du engagierst dich ja in dem Bereich sehr, und zwar bist du Gesellschafter auch bei Startup Teens.
Genau.
Sag mal ein paar Worte dazu, was hat's damit auf sich?
Weißt du, das ist ganz witzig, wie du den Einstieg gemacht hast mit den großen Zahlen. Es gibt ein Vorbild, einen Mentor und einen brillanten Unternehmer in diesem Land, den Heinz Dürr. Der hat die Dürr AG aus der Taufe gehoben. Der war mal tatsächlich auch Bahnchef, witzigerweise. Der hat hier in Franken bei der AEG gewirkt und ist ein geiler Typ. Und der sagt immer, ein Unternehmen ist eine gesellschaftliche Veranstaltung. Und das bedeutet, es geht um mehr als nur um reine nackte Zahlen und das Wirtschaftliche per se. Und was ein Privileg war, dass wir so lange jetzt erfolgreich sind und auch weiter sein werden, ist, dass ich jeden Tag wieder rein darf und mitgestalten darf. Das ist einfach echt geil. Und dass ich vor allem aber auch wahnsinnig viel erfahren durfte. Und diese Erfahrung zu teilen, um Leute eben in Unternehmertum zu bringen, Entrepreneurship den Schülern in dem Fall auch näher zu bringen, um auf der einen Seite Begeisterung zu schüren, auf der anderen Seite vielleicht auch hier und da mal zu versuchen, jemanden vor dem einen oder anderen Fehler zu bewahren. Das ist was ich als viel wichtiger empfinde. Das ist was, wenn jemand mal über seine Legacy nachdenkt, oder ich eben über meine, dann, wenn jemand sagt, hey, da habe ich irgendwie mit dem Daniel gesprochen und der hat mich dazu gebracht, ein Unternehmen zu gründen, und sei es nur eine Zwei-Mann-Bude. Mhm. Das würde mich nochmal stolzer machen als jetzt der wirtschaftliche Erfolg von Flixbus, und nochmal wahrscheinlich stolzer als der Moment, als ich zwischen Los Angeles und San Francisco ein Bus entdeckt habe.
Okay, also wie läuft es jetzt da generell ab? Kommen dann tatsächlich auch Schüler, Studenten auf dich zu und sagen dann, hey Daniel, pass auf, ich habe da eine coole Idee, was hältst du davon? Oder
also Startup Teens ist ein strukturierter Prozess, das heißt, wir haben bundesweit Mentoren und sind auch das mentorenstärkste NGO, die sich mit Coding, also schon auch digital affin und mit Unternehmertum beschäftigt. Das heißt, wir haben Kollegen in Bayern und Baden-Württemberg, in Bayern und Nordrhein-Westfalen, die an den Schulen versuchen, da die zu begleiten. Und dann haben wir einmal im Jahr einen Wettbewerb, wo die ihre Ideen einreichen können. Und der Prozess dahin, aber dann vor allem auch danach, ist es so, dass die Mentoren sie begleiten. Ich bin einer der Mentoren, und dann gibt's schon Leute, die sagen, hier, lass mal diskutieren, und dann gibt's auch wieder Leute, die sagen, wir sind jetzt weit genug und haben uns entschieden, und ist das denn schon reif genug, um zu investieren? Und dann unterhalten wir uns darüber, und dann versuche ich, damit Rat und Tat zur Seite zu stehen, und wenn das schon reif genug ist, dann kann man sich auch über Finanzierung unterhalten.
War da schon mal was dabei, was spruchreif ist? Was super cool ist?
Ich habe ein Investment aus dieser Startup-Szene, sage ich schon, auf dieser Startup-Teen Welt aus unserem Universum schon gemacht und ein junges Unternehmen da unterstützt. Der Großteil der anderen Investments, die wir haben, ist allerdings im Schnitt schon etwas reifer. Das heißt auch, die Gründer sind schon im Schnitt etwas älter. Man muss sagen, da muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen, dass direkt die Zündidee nach der Schule kommt. Das ist aber auch nicht die Intention. Die Intention ist damit, sich zu beschäftigen, dass Unternehmer werden eine veritable Alternative ist, zu, ich werde Verwaltungsangestellter oder Beamter oder Polizist oder studiere einfach nur Informatik und arbeite bei Microsoft, ja. Mhm. Das ist die Intention und dass sie sich damit beschäftigen. Und wenn dann was Geiles rauskommt, ist cool. Wenn nicht, ist es genauso cool, erstmal zu studieren und eine Ausbildung zu machen und ja, vielleicht auch erstmal wie ich fast 10 Jahre in einem Unternehmen zu arbeiten und dann durchzustarten. Aber es muss halt eine Option sein, die die mehr ist als irgendwie irgendein Newsletter, der einmal in der Woche über den Äther kommt, über die Szene in Berlin, sondern es muss halt wirklich Teil der Zukunftsplanung von Jugendlichen sein, weil Unternehmertum hat nicht nur diesen Aspekt der gesellschaftlichen Verantwortung, sondern das ist der Innovationstreiber und das ist das Einzige, was wir haben. Ich meine, wir haben irgendwie ganz wenig bis keine Rohstoffe. Und von daher sollten wir gut darin sein, irgendwie Innovationen rauszuhauen. Und wir können uns dann nicht nur darauf verlassen, auf die ganzen betagten Companies, die irgendwann mal in vorigen Jahrhunderten aus der Taufe gehoben worden sind und auch der wirklich wichtige deutsche Mittelstand und so. Alles cool, aber da kann man sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, die werden es schon richten, sondern ich will, dass die jungen Leute sich damit beschäftigen, wie unsere Generation und die nachfolgende Generation das auch in Zukunft richtet. Und da ist, glaube ich, Unternehmertum extrem wichtig. Mhm. Und deswegen Startup-Teams. Und es ist geil, wenn da direkt was rausfällt, direkt nach dem Abi und nach dem Abschluss. Und wenn das dann auch schon so weit ist, dass es finanziert werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, egal. Hauptsache, ja. Man beschäftigt sich dann vielleicht 5 oder vielleicht auch erst 10 Jahre später wieder damit. Und ich glaube, dass wir da noch sehr viele coole Unternehmen sehen, die ihren Nukleus rund um Startup-Teams gehabt haben.
Okay, ja, dieses Heranführen an den Beruf oder an das, was man mal machen will, hört man ja immer wieder, dass dann auch Gründer oder, ja, nennen wir es mal Querdenker sagen, das ist etwas, das man viel früher auch schon in die Schule mit integrieren sollte, in den Lehrplan und dann irgendwie, weil es halt auch viele Fächer gibt, die dann so fernab sind, sondern vielleicht wird es ja Sinn machen, dann sowas dann auch regelmäßig in den Lehrplan mit zu integrieren.
Glaub mir, also wenn ich es bestimmen könnte, dann sähe die Welt schon mal ganz anders aus. Weißt du, ich bin per se kein Gegner von Föderalismus, aber es gibt gewisse Dinge und Bildung ist sicherlich eins, wenn nicht das Wichtigste, was im Föderalismus völlig fehl am Platz ist. Also ich meine, selbst im Digitalisierungspakt werden die Mittel nicht abgerufen, weil die Länder nicht in der Lage sind oder zu eitel. Und das, wie Bildung jetzt funktioniert, wie vor allem die formalisierte Bildung, der Lehrplan funktioniert, kann gar nicht funktionieren, weil es so statisch und starr ist. Mhm. Die Welt verändert sich so schnell, ja, dass du anpassungsfähig, ja, um so ein Buzzword zu bemühen, agil sein musst. Und wie das funktioniert, ist nicht agil. Das heißt, auch heute sind die Bücher veraltet, der Content, was gelehrt wird, ist veraltet und bisweilen eben auch noch sehr konservativ ausgerichtet, weil Unternehmertum unter anderem kaum eine Rolle spielt. Und dann ist es eben so, dass es auch noch ankommt auf darauf, wie die Schule geführt wird. Ne? Hat da ein Direktor Bock drauf? Haben die Lehrer Bock da drauf? Ne? Und das, also das ist sicherlich nicht optimal und wie du schon sagst, da muss einiges geändert werden. Und falls ich irgendwann mal Kultusminister werden sollte, dann kann ich versprechen, dass ich auch einiges machen werde. Aber noch habe ich genug zu tun mit Flix.
Ja, du wolltest ja auch mal Erzieher werden, habe ich gelesen, ja. Ne? Als du jünger warst. So, das war also schon immer so ein Augenmerk für dich, ne? Sich dich um die nachkommenden Generationen so ein bisschen zu kümmern und die abzuholen.
Das kann man breiter fassen. Also mir ist tatsächlich die Gesellschaft, wir als Menschen, das ist mir ein Augenmerk, ja, dass wir uns nicht gegenseitig zerstören, dass wir unseren Planeten nicht zerstören. Und ich muss sagen, ich habe hohen Respekt, was unsere medizinisches Personal, was die Pflege angeht. Mhm. Man muss, glaube ich, das machen, wo man Leidenschaft hat, wo man richtig gut drin ist. Und da ist mein Fokus tatsächlich auf Kinder und Jugendliche. Das war schon immer mein Ding. Ich habe früher hier in Pfalzbronn eine Volleyballmannschaft gecoacht und in unserer Heimatgemeinde Kinderzeltlager betreut und so. Und dann habe ich eben nach dem Abi auch Praktikas gemacht in einem Hort und in der Kita-Krippe. Und deswegen passt da Startup-Team sehr, sehr gut rein, weil du eben nicht früh genug anfangen kannst. Also ich will überhaupt gar nicht erst eine Diskussion führen müssen, ob ich irgendwas umschulen muss, weil vielleicht gewisse Berufe vom Aussterben bedroht sind, ja, sondern ich will vorher viel stärker den Jugendlichen aufzeigen, dass sie ihr glückeseigener Schmied sind und dass es tatsächlich einfach auch eine geile Geschichte ist, selbst was zu starten, ja, und ein Unternehmen zu gründen und gestalterisch tätig zu werden. Und das ist mir ein Anliegen. Und im besten Fall so, dass es dann auch eben nicht nur einem selber nutzt, dass es nicht nur diesen wirtschaftlichen Aspekt hat, sondern dass es auch uns allen nutzt, ja, gesellschaftlichen Nutzen bringt. Das halte ich für erstrebenswert.
Ja, vielleicht letzte Frage für heute. So, was sind jetzt so die Pläne in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren? Ich meine, FlixTrain ist ja, hast du ja vorhin angesprochen, das ist so ein Augenmerk von euch, aber gibt es irgendwie noch was anderes oder was ist jetzt so in Planung bei euch?
Also tatsächlich ist es so, dass wir das Gebiet, in dem wir gerade präsent sind, ne, von der Türkei bis zu den USA, da wollen wir wirklich, was den Bus angeht, uneingeschränkter Marktführer sein und wollen das weiter wachsen. Darüber hinaus ist Internationalisierung für uns immer ein Thema. Da muss man jetzt gucken, was da gerade opportun ist, ne, weil da gibt es ja dann doch einige Schwierigkeiten rund um Corona. Und dann ist einer der größten strategischen Hebel der Zug. Warum? Um die Jahrtausendwende gab es diese Low-Cost-Carrier, was Fliegen angeht. Und wir glauben, dass gerade Europa reif ist für ein ähnliches Modell auf der Schiene. Und wir glauben, dass wir genau der Richtige sind, um das umzusetzen. Und wir glauben, es braucht mehr Wettbewerb, vor allem auf der Schiene und was Mobilität angeht. Und es kann nicht nur mit Staatskonzernen wie in Deutschland und Frankreich funktionieren. Und deswegen, und da ist ein riesiger Markt, und das hatte ich ja schon gesagt, Markt ist, was treibt. Und deswegen ist die Schiene für uns, also der FlixTrain, eine der größten und wichtigsten strategischen Initiativen. Und dann müssen wir mal gucken, wie sich Mobilität weiterentwickelt. Für uns ist es wichtig, dass wir auch in Zukunft einen Platz an dem Tisch haben, der mitgestaltet, wie die Mobilität der Zukunft aussieht. Und wir fühlen uns, was Züge und Busse angeht, sehr wohl. Und dann gucken wir mal, was sonst noch so kommt. Wir werden sicherlich jetzt keine Flieger machen. Und wir werden auch nicht irgendwie so Short-Distance-Geschichten machen. Das ist, glaube ich, was man partnerschaftlich gut abbilden kann, beispielsweise mit den ÖPNVs. Aber da wird's sonst von uns nichts geben. Und ich glaube, damit haben wir auch genug zu tun für die nächsten 5 bis 10 Jahre, zumal ja zugrunde liegend auch noch dieses Thema mitschwingt, das wir auch schon diskutiert hatten. Wir versuchen schon, das Reisen an sich mit einem Zug und mit einem Bus noch bequemer zu machen, noch nachhaltiger zu machen und zu gucken, wie sieht denn vielleicht ein zukünftiger Bus aus? Ist es dann ein batteriebetriebener Bus? Da bin ich etwas skeptisch. Oder ist es vielleicht die Brennstoffzelle, die auf der langen Distanz besser funktionieren wird als jetzt ein rein batteriebetriebener Bus? Und wenn du das dann noch mitschwingen lässt und gleichzeitig immer am Puls des Kunden bleibst, ja, klar, dann kannst du eine Unternehmung schon die nächsten 5 bis 10 Jahre gut beschäftigen.
Ja, das glaube ich. Ja, cool. Vielen Dank dir, Daniel, für die Einblicke und in die Flixbus-Erfolgsstory. Wünsche dir weiter natürlich alles Gute und bleib gesund.
Danke, danke.
Und du auch. An alle Hörer da draußen, danke, dass ihr wieder reingehört habt. Hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Servus.
Servus.